Liebe Geschwister, wir wollen heute unsere Betrachtung des praktischen Teils des Epheserbriefes fortführen. Ein praktischer Teil, der im Kapitel 4 begonnen hat. Ich lese jetzt am Anfang von Kapitel 5. Kapitel 5 im Epheserbrief, die ersten 21 Verse. Wir achten auf das unfehlbare Wort Gottes. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeiten, albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dingen willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes oder die Frucht des Lichtes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe aus den Toten auf. So wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern sei verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wir wollen beten. Wir bleiben sitzen. Herr, unser Gott, Gott des Lichtes, wir bekennen, dass wir in einer dunklen Welt sind und sind auch so von dieser Finsternis geprägt, dass wir wirklich die Hilfe deines Heiligen Geistes bedürfen, um jetzt uns zu orientieren. So bitten wir dich, Herr, dass Christus auf uns leuchtet, dass er uns mit seiner Wahrheit wirklich hilft, auch einen Weg zu finden, der zu dir führt, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben. Wir bitten dich um in seinem Namen. Amen.
Amen.
Ja, der Epheserbrief hat zwei Teile. Ein theologischer Teil, der die drei ersten Kapitel umfasst, und ein praktischer Teil. Wir sind jetzt im praktischen Teil, ab Kapitel 4. Im theologischen Teil bemüht sich Paulus zu zeigen, dass unser Heil nicht auf unseren eigenen Werken, auf unsere eigenen Verdienste beruht, sondern das Ergebnis der überschwänglichen Gnade Gottes ist, die Gott in Jesus Christus erwiesen hat. Diese Gnade hat uns erwählt, diese Gnade hat uns gerettet. Und diese Gnade hat uns auch befähigt, den Willen Gottes zu verstehen, seinen Plan zu verstehen. Gleichzeitig hat Gott sein Versprechen erfüllt, auch alles unter der Herrschaft seines Sohnes Jesus Christus zu vereinen. Sowohl Juden, die ersten Empfänger der Gnade Gottes, als auch Heiden, zu denen wir gehören. Und diese beiden Lehren, diese Lehre des Heils und dann, was auch Gott mit seiner Gemeinde angefangen hat, das bildet die Grundlage für das, was Paulus anschließend in diesen drei letzten Kapitel, Kapitel 4, 5 und 6, auch hinsichtlich unseres Verhaltens in der Gemeinde fordert. Denn es hat für Folgen, dass das, was wir tun, was wir denken, wie wir uns verhalten, nicht bedeutungslos ist, sondern von dem geprägt sein soll, was wir von Gott wissen, was Gott geoffenbart hat. Weil Gott uns erlöst hat und wir ihm gehören, müssen wir also so leben, dass wir ihm gefallen, fern von der Sünde und mit einem dankbaren Herzen. Als Glieder des Leibes Christi müssen wir einander lieben und uns einander unterordnen, sagt Paulus. Der Aufbau der heutigen Predigt ist relativ einfach. Es wird drei Punkte haben. Vers 1 und 2 im Kapitel 5. Lass uns Gott in unserem Verhalten nachahmen. Lass uns Nachahmer Gottes sein. Dann die Verse 3 bis 14, ein längerer Abschnitt. Lass uns fern von der Finsternis leben im Lichte Christi. Und dann Verse 15 bis 21, das geht auch weiter mit den praktischen Anweisungen, das werden wir auch bei der nächsten Gelegenheit auch sehen. Lass uns danach streben, den Willen Gottes zu verstehen, zu erkennen und auch zu tun. Erster Teil, die ersten zwei Verse, soll Nachahmer Gottes sein. Der Gläubige wird aufgerufen, hier von Paulus den Charakter seines himmlischen Vaters nachzuahmen. Er soll heilig sein, wie Gott heilig ist. Das lesen wir schon im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 44. Der Gläubige soll auch barmherzig sein, denn Gott ist auch ein Vater, der barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Der Gläubige soll auch vollkommen sein, denn der Vater im Himmel ist vollkommen. Matthäus 5. Vers 48. Diese Woche hatten wir unsere Männerfreizeit in Elsass, in Kaisersberg. Das Kaisersberg ist der Geburtsort von dem bekannten Arzt und Missionar Albert Schweitzer. Und als er einmal gefragt wurde, was ist der beste Weg, Kinder zu erziehen, antwortete Albert Schweitzer: Ich sehe eigentlich drei Wege. Erstens, durch Vorbild. Zweitens, durch Vorbild. Und drittens, durch Vorbild. Und auch der Apostel Paulus war von der Bedeutung des Vorbilds in der Lehre überzeugt. Er sagt zu den Korinthern in 1. Korinther 4, Vers 16: Ich ermahne euch, Brüder, werdet meine Nachahmer. Und weiter im selben Brief, Kapitel 11, Vers 1, wiederholt er: Seid meine Nachahmer, gleich auch ich Nachahmer Christus bin. Er kennt auch in Bezug auf die Thessalonicher an, 1. Thessalonicher 1, Vers 6, ihr seid unsere Nachahmer geworden und auch gleichzeitig die Nachahmer des Herrn. Im Neuen Testament, liebe Geschwister, wird die Liebe Gottes betont, die sich in Christus Jesus offenbart hat. Jesus Christus ist das perfekte Beispiel, das perfekte Vorbild für ein Leben in Liebe. Da können wir uns fragen, was zeichnet seine Liebe aus? Ganz einfach. Er hat sich Gott unterworfen. Seinen eigenen Vorteil nicht gesucht, das lesen wir in Philipper Kapitel 2. Und sein Leben für Sünder hingegeben hat. Sein Leben war durch eine konstante, völlige Hingabe zu Gott, seinem Vater und den Menschen auch gekennzeichnet. Und wir sind auch als Kinder des Lichtes, als Nachfolger Jesu Christi auch dazu berufen, ihm nachzuahmen. Wir sind nicht dazu berufen, unbedingt berufen, sein Martyrium zu erleiden. Aber unser Leben sollte mehr von Selbsthingabe als von egoistischen Motiven geprägt sein. Das ist das Merkmal eines echten Christen. Dann haben wir die Verse 3 bis 14, wo es darum geht, im Licht zu leben. Im Licht zu leben heißt, im Lichte Christi zu leben, im Lichte seiner Gebote, seiner Lehre, ihn als Vorbild, als Beispiel auch zu nehmen. Ja, Vers 3 endet sich der Tonfall von Paulus. Bisher hatte Paulus seine Leser, die Empfänger seines Briefes, auch dazu aufgefordert, den Unterschied zwischen ihrem früheren Leben und ihrem neuen Leben im Rahmen der Gemeinschaft zu zeigen. Der Schwerpunkt lag auf dem Verhalten in der Gemeinde. Nun geht es nicht mehr so sehr um den Gegensatz zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Erinnert ihr euch, diese wichtige Lehre der neuen Menschheit, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Jetzt geht es mehr um den Unterschied zwischen dem Volk Gottes und den Außenstehenden. Was ist der Unterschied, der zwischen uns und den Ungläubigen besteht? Es gibt einen Unterschied, eine Differenz. Das zügellose Leben der Außenstehenden zeigt sich besonders, sagt Paulus, in zwei Bereiche des Lebens. Erstens im Bereich der Sexualität und zweitens in dem Umgang mit irdischen Gütern, mit der Art und Weise, wie man mit Geld zum Beispiel umgeht oder mit Besitz. Was die Sexualität der Heiden betrifft, so betrachtet Paulus sie als von Unzucht und Unreinheit geprägt. Er verwendet dafür zwei griechische Wörter. Zum einen das Wort Porneia, aus dem unser Wort Pornografie entstanden ist, und dann das Wort Akathasia. Porneia ist der Begriff, ein Begriff, der alle sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau abdeckt. Alle Aktivitäten in allen Bereichen. Die einzige legitime Institution, die Gott anerkennt im Bereich der Sexualität, ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Alles, was nicht in diesem heiligen Rahmen stattfindet, ist in den Augen Gottes unrein und zieht sein Urteil nach sich. Die griechisch-römische Welt der damaligen Zeit, einschließlich der Stadt Ephesus, war für ihre moralische Verderbtheit bekannt. Also wir können heute staunen über das, was wir in der Welt sehen, aber das war damals nicht anders. Das war vielleicht sogar schlimmer. Im Tempel der Artemis in Ephesus wurde rituelle Prostitution praktiziert. Der herrschende Kaiser Nero war offen homosexuell, aber nicht nur, auch pädophil und auch dafür bekannt, inzestuöse Beziehungen gehabt zu haben. Und daher war es unerlässlich, dass sich die Gemeinde der Christen von dieser unmoralischen Kultur radikal abgrenzte, weil sie vor Gottes Gericht stand. Wenn Paulus über diese Dinge spricht, da denkt er nicht nur an das, was offen oder was sogar heimlich praktiziert wird, sondern auch an das, was Gegenstand von Diskussionen, von Gesprächen ist. Wenn er von albernem Geschwätz oder zweideutigen Witzen und Witzeleien spricht, meint er damit Diskussionen über diese Themen. Das sollte unter Christen, sagt er, nicht einmal zur Sprache kommen. Was auch den Umgang mit irdischen Gütern bei vielen Heiden betrifft, so spricht Paulus von Absucht, von Gier. Das ist, was ihre Taten auch leitet. Der gierige Mensch strebt nach immer mehr, sei es nach Geld, materiellen Besitz oder zahlreiche sexuellen Erfahrung. Gier wird durch den egoistischen Wunsch motiviert, das Maximum, das Beste, aber ich bevorzuge das, den Begriff Maximum, also aus diesem Leben herauszuholen. Gerade weil das Leben für die Heiden kurz ist. Weil das Leben kurz ist, sollst du das Beste aus diesem Leben machen. Gier ist Götzendienst, sagt Paulus. Denn Gier sucht Erfüllung und Sicherheit in etwas anderem als Gott selbst. Und sie lehnt auch gleichzeitig seine Gebote ab. Die Gebote Gottes lehren uns auch, großzügig zu sein und auch lieber geben als nehmen. Paulus sagt, dass wir stattdessen, statt diesen Dingen, Dankbarkeit zeigen sollen. Aber wir können uns fragen, was hat Dankbarkeit auch jetzt mit moralischer Reinheit und Zufriedenheit zu tun? Sehr viel. Um dankbar zu sein, müssen wir uns dem Willen Gottes über jedes Detail unseres Lebens unterordnen. Und zufrieden sein. Zufrieden sein mit allem, was Gott in unserem Leben zulässt. Egal, wie schlimm das sein kann. Wenn wir murren oder uns beklagen, sagen wir damit eigentlich, dass wir mit dem, was Gott uns gibt, nicht zufrieden sind. Wenn du darüber murrst, dass du Single oder bist oder vielleicht mit dem falschen Menschen, mit der falschen Frau, mit dem falschen Mann verheiratet bist, beschwerst du dich nicht nur über deine Umstände, sondern eigentlich über Gottes Güte und Weisheit in diesen Bereichen deines Lebens. Und das Gleiche gilt auch für Unzufriedenheit im finanziellen Bereich. Was genau meint Paulus im Vers 5, wenn er sagt, denn ihr sollt wissen, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Halbsüchtiger ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Meint er damit, dass Gläubigen, die einmal diese Sünden begangen haben, nicht vergeben werden können? Ich denke, dass Paulus hier Lebensgewohnheiten anspricht, ein Lebensstil, etwas, was unser Leben immer wieder prägt. Er möchte damit sagen, dass Gläubige, dass sie dazu berufen sind, das Reich Gottes zu erben. Ja, dazu sind wir berufen, das Reich Gottes zu erben. Sich nicht wie die Heiden verhalten sollen, die gerade wegen ihrer Sünden keinen Zugang dazu haben. Und Paulus sagt, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Anscheinend gab es in der Urgemeinde falsche Lehrer, die behaupteten, dass es keine leibliche Auferstehung geben wird. Geprägt von der griechischen Philosophie. Und dass alles, was man mit seinem Körper tut, nicht wirklich wichtig ist, keine große Bedeutung hat, dass nur die Erlösung des Geistes zählt. Aber das ist keineswegs die Meinung von Paulus, der in seinen Briefen mehrfach betont, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und weil unser Körper, unser Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist, sollen wir diesen Körper heilig halten. Wir gehören uns nicht selbst und wir sollen Gott in unserem Körper verherrlichen. Und Paulus erklärte, dass gerade wegen dieser Sünde, die im Körper begangen werden, der Zorn Gottes über die Gottlosen kommt. Lest zum Beispiel das erste Kapitel vom Römerbrief. Paulus sagt, der Zorn Gottes über die Menschen dieser Welt kommt gerade, weil sie solche gottlosen, zügellosen Dinge in ihrem Körper tun. Wir sind aufgerufen, Kinder des Lichtes zu sein, im Licht zu wandeln, wie Christus das Licht der Welt ist. In Frankfurt am Main gibt es ein Museum, das nennt sich Dialogmuseum, wo Besucher von blinden Menschen durch einen lichtlosen Parcours geführt werden. Ich ermutige euch, dieses Museum zu besuchen. Wenn du das tust, dann wird dir wirklich bewusst, wie es ist, wenn man völlig blind ist. Manchmal denken wir, wir sehen wie die Pharisäer und deshalb erkennen wir auch unsere Sünde nicht. Paulus sagt, dass wir früher geistlich blind waren. Wir konnten die Herrlichkeit und die Wahrheit Gottes nicht sehen, nicht erkennen, nicht wertschätzen. Wir hatten auch kein Verlangen danach. Wir hatten kein Bedürfnis, gerettet zu werden. Viele Menschen, die man in Worms trifft, auf der Straße, wenn man sie anspricht, sehen kein Bedürfnis, gerettet zu werden. Gerettet von was? Mir geht's gut. Ich habe alles, was ich brauche. Deshalb lebten wir nur für uns selbst und unser eigenes Vergnügen. Und wir verdrängten den Gedanken an den Tod und an die Ewigkeit. Als Gott uns errettet hat, hat er die Augen unseres Verständnisses, unseres Verstands eröffnet. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 6, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Nur weil wir den Status von Kindern des Lichtes haben, bedeutet das nicht, dass wir automatisch wie Kinder des Lichtes leben werden. Also so wie wir dazu berufen sind, den neuen Menschen anzuziehen, müssen wir auch passende Kleider des Lichtes anziehen. Und Paulus nennt vier Dinge, die ein Leben im Licht auszeichnen. Und er bezeichnet sie auch gleichzeitig als Frucht des Geistes oder in bestimmten Übersetzungen Frucht des Lichts. Er nennt vier Dinge. Zuerst Güte. Ein gütiger Mensch sorgt sich um das Wohlergehen anderer, sowohl in geistlicher als auch in jeder anderen Hinsicht. Ein Leben, wo wir uns um das Wohlergehen anderer mehr als um unser eigenes Wohlergehen. Dann ein Leben auch in Gerechtigkeit. Ein gerechter Mensch ist aufrichtig vor Gott und vor anderen. Er ist gerecht und fair im Umgang mit anderen, nicht egoistisch. Dann Wahrheit. Wir müssen Menschen sein, die zu ihrem Wort stehen. Und in allen Dingen ihre Integrität bewahren. Wir sollten auch nichts zu verbergen haben. Wir müssen transparent leben vor Gott und vor den Menschen. Und dann spricht Paulus auch von Erkenntnis. Ein Ungläubiger kann bis zu einem gewissen Grad ein guter Mensch sein. Er kann sogar einigermaßen gerecht und rechtschaffen sein. Zumindest dem Anschein nach. Kann aufrichtig sein, aber wenn er sich so verhält, dann tut er dies aus eher Selbstgefälligkeit oder damit anderen eine gute Meinung von ihm zu geben. Gläubige verhalten sich so, um dem Erlöser zu gefallen und nicht sich selbst. Vers 11. Paulus spricht in diesem Vers von unfruchtbaren Werken der Finsternis, an denen wir uns nicht beteiligen sollen. Diese Werke sind unfruchtbar oder fruchtlos im Gegensatz zu der Frucht des Geistes im Gläubigen. Wenn Paulus von der Frucht des Geistes spricht, dann Meint er etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt, weil er in uns lebt? Und im Gegensatz dazu sind die Dinge, die die Menschen dieser Welt tun, unfruchtbar aus der Sicht Gottes. Keine Frucht, Gott sieht keine Frucht. Und deshalb gefällt es ihm auch nicht. Wir dürfen uns nicht darauf beschränken, uns nicht an dem zu beteiligen, was in der Welt geschieht, sondern wir müssen es auch aufdecken, sagt Paulus. Hier ist es ein besonderes griechisches Verb, das Verb elektro. Das bedeutet so viel wie tadeln, zurechtweisen und sogar überzeugen. Also nicht nur aufdecken im Sinne, dass wir sagen, oh, das ist böse, sondern so weit zu gehen, dass wir den Menschen überzeugen wollen, dass das, was sie tun, auch dem Willen Gottes nicht entspricht und dass es auch Gericht auf sich zieht. Die Frage ist, wie sollen wir vorgehen, um diese Werke der Finsternis aufzudecken? Sollen wir wie Johannes der Täufer handeln? Der König Herodes offen wegen seiner Lebensweise zur Rede stellte, was ihm das Leben kostete? Ja, kann sein, aber nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt, was Paulus hier sagen will. Was er sagen will, ist, dass wir die Taten der Finsternis aufdecken, indem wir uns erstens von der Welt fernhalten. Wir sollen uns radikal von der Welt abgrenzen. Es gibt Dinge in dieser Welt, an denen wir uns auf gar keinen Fall beteiligen sollen. Es gibt Freundschaften, die wir sofort beenden sollen, weil sie einen negativen, sogar einen zerstörerischen Einfluss auf unser Leben haben können. Es kann sein, dass solche Entscheidungen uns sehr teuer zu stehen kommen. Aber lieber ein Freund Gottes sein, als ein Freund von der Welt. Zweitens, und das ist auch wichtig, wir decken die Werke der Finsternis auf, indem wir eine weise, ausgewogene Beziehung zur Welt pflegen. Jesus war als Freund der Sünder bekannt, aber er verkehrte nicht mit ihnen, um sich zu vergnügen. Er wusste, wie er das Vertrauen der Sünder gewinnen konnte, damit sie bereit waren, auf seine Botschaft zu hören. Das bringt uns zu der Frage, wie wir reagieren sollen, wenn zum Beispiel jemand uns zur Sünde verleiten will. Oft sind wir nicht dazu bereit, wir sind nicht vorbereitet und es überrascht uns eher. Das Prinzip lautet, in unserem Zeugnis für Christus genauso direkt und mutig zu sein, wie der andere in seiner Aufforderung zum Bösen ist. Die Menschen der Welt, wenn sie uns zur Sünde verleiten, schämen sie sich nicht. Die sind mutig auch. Und so sollen wir es auch sein. Anstatt höflich abzulehnen, ohne Gründe zu nennen, wenn wir etwas nicht tun wollen, dann nennen wir oft keine Gründe. Wir sagen, nee, nicht für mich, Entschuldigung. Ich will dich nicht beleidigen, aber nicht für mich. Sodass der andere nicht genau weiß, was uns dazu motiviert. Oder es gibt auch manchmal übertriebene Reaktionen. Wir verhalten uns wie Moralapostel. Das auch nicht unbedingt die anderen überzeugt. Nein, wir sollten mit der anderen Person unsere Denkweise deutlich offenlegen. Wir können zum Beispiel sagen, weißt du, das sind Dinge, die ich früher gerne gemacht habe. Aber jetzt habe ich entdeckt, dass es noch Besseres gibt als sowas, was mehr Freude bereitet. Was zufriedener macht. Möchtest du vielleicht mehr darüber erfahren, was sich in meinem Leben geändert hat? Damit bleiben wir höflich genug, bringen aber den anderen in eine ausreichend unkomfortable Lage, dass er seinen Einfluss auf uns verliert. Ja, in diesem Sinne sind auch die Worte aus Kapitel 14 zu verstehen, die wahrscheinlich auch aus einem alten Lied der Urgemeinde stammen. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Der andere ist geistlich gesehen im Tiefschlaf und wir müssen ihn aufwecken. Durch unser Zeugnis hat Gott auch die Macht, er möchte uns gebrauchen. Es muss uns klar sein, dass Gott uns in jeder Situation auch gebrauchen möchte. Er möchte uns gebrauchen, um den Nächsten zu wecken aus seinem Schlaf, aus seinem geistlichen Tod, könnte man sagen. Das Licht soll nicht nur die Sünde offenbaren, sondern es soll auch die Finsternis vertreiben. Es soll dazu verleiten, dass der andere einen neuen Anfang macht. Gott kann ihm auch die Kraft zum Gehorsam geben, wodurch auch er zu seinem Kind wird. Wir haben gesehen auch in den ersten Kapitel vor dem Kapitel 2, dass Gott uns auch aus den Toten auferweckt hat, in seine Gnade. Und Gott hat auch diese Kraft, auch Menschen, von denen wir denken vielleicht, ach, die werden sich nie bekehren, die werden nie gläubig werden. Er hat auch die Macht, sie aus diesem Schlaf herauszunehmen und sie ins Licht zu bringen. Und er kann auch uns dazu gebrauchen. Ja, wir kommen jetzt zu den letzten Versen dieses Abschnitts, die Verse 15 bis 21, wo es darum geht, vom Geist erfüllt zu sein. Das Hauptmerkmal gottloser Menschen ist, dass ihnen Weisheit fehlt, sagt die Schrift. Das Buch der Sprüche zum Beispiel bezeichnet solche Menschen als Narren. Narren nicht, weil sie unintelligent sind. Es gibt in dieser Welt Sünder, die sehr intelligent sind, sondern Narren, weil Gott keine Rolle in ihrem Leben spielt und sie verschätzen sich sehr. Gläubige hingegen sind dazu aufgerufen, ihre Zeit gut zu nutzen. Mit Sorgfalt. Was hier mit Sorgfalt übersetzt wird, ist ein griechisches Wort, das man auch mit akribisch, das ist das Wort akribos, akribisch haben wir auf Deutsch. Das heißt, etwas sorgfältig. Könnte man auch mit diesem Begriff auch wiedergeben. Christen sollten jede Gelegenheit nutzen, Gutes zu tun, auch wenn das Umfeld, in dem sie leben, dafür nicht günstig ist. Paulus sagt auch an anderer Stelle, nutzt alle Gelegenheiten, die euch gegeben ist, auch wenn es bei Zeiten und Unzeiten, sagt er auch. Wir sollen verstehen, was der Wille Gottes ist. Was hier mit dem Willen Gottes gemeint ist, ist nicht der konkrete Plan, den Gott für alle Schritte unseres Lebens hat. Oft, wenn wir an den Willen Gottes denken, denken wir, was hat Gott für mich morgen vor? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich ausüben? Das ist nicht, was Paulus hier meint mit dem Willen Gottes. Der Gläubige ist aufgerufen, diesen Willen zu suchen, diesen moralischen Willen zu suchen, also was gut in den Augen Gottes ist und was auch schlecht ist, was er verurteilt, und zu verstehen, was Gott will, anstatt sich zu fragen, was der nächste Tag bringen will. Paulus geht weiter und sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern seid voll des Heiligen Geistes. Und diese Ermahnung soll sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Der wörtliche Sinn ist klar, übermäßiger Weinkonsum wird nicht grundsätzlich verboten, Wein zu trinken, aber übermäßiger Weinkonsum kann zu einem unordentlichen Leben führen und deshalb ist es auch eine Gefahr. Aber im übertragenen Sinne bedeutet dies auch, dass wir den Anforderungen des Lebens nicht durch ständige Rauschsuche, durch ständige Ablenkung aus dem Weg gehen sollten, sondern diesen mit einem klaren Kopf begegnen müssen. Also nicht Ablenkung suchen, sondern immer einen klaren Kopf behalten, um uns den Umständen zu stellen. die wir sicherlich jeden Tag auch begegnen, denen wir jeden Tag begegnen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn Paulus hier sagt, sei voll des Geistes, dass der Heilige Geist keine Kraft ist. Oft denken wir, dass der Heilige Geist so eine Kraft ist, so wie wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken. Ja, es ist nicht gemeint, mit voll des Heiligen Geistes zu sein. Der Heilige Geist ist eine Person, eine göttliche Person. Und hier, was gemeint ist, ist, dass wir eine ständige Beziehung zum dreieinigen Gott durch seinen inwohnenden Geist haben sollen. Gemeinschaft mit Gott ist möglich, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat, der uns befähigt, auch mit diesem Gott in Gemeinschaft, mit dem Herrn Jesus auch in Gemeinschaft zu leben. Paulus nennt hier in Vers 19 und 20 drei Dinge, die ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben auszeichnen. Zuerst geht es um den Gesang. Er sagt, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Der Gesang spielt in der Urgemeinde eine sehr wichtige Rolle. Dürfen nicht vergessen, dass die Gläubigen damals nicht wie wir keine Bibel hatten. Sie mussten sich die Dinge, die sie hörten, einprägen. Und der Gesang war eine wunderbare Möglichkeit. Ist auch für Kinder auch eine wunderbare Möglichkeit, eigentlich die Sachen Gottes, die Dinge Gottes auch beizubringen. Gesang war eine Möglichkeit, sich wichtige Lehren zu merken. Ja, das bedeutet natürlich in Bezug auf die Lieder, die wir singen, die Lieder, die Christen zumindest damals sangen, dass diese Lieder von biblischen Inhalten geprägt waren und nicht so sehr wie heute von Melodien. Heute legen wir viel mehr Wert auf Melodien als auf den Inhalt der Lieder, die wir singen. Da müssen wir umdenken. Das hat nicht mit alten oder modernen Liedern zu tun, das hat mit Inhalt. Unsere Lieder sollen mit biblischem Inhalt gefüllt sein, damit wir dadurch auch lernen. Und hier, wenn Paulus sagt, dass wir uns auch ermahnen sollen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, er meint alle Arten von Liedern, nicht nur Psalmen, wie einige Christen meinen, sondern auch ja, geistliche Lieder. Es können auch komponierte Lieder sein, die nicht aus der Bibel stammen, aber die dennoch auch einen biblischen Inhalt enthalten. Und das geschieht sowohl im Gottesdienst, das ist der beste Ort, um zu singen, aber auch in unserem persönlichen Leben, in den Begegnungen, die wir haben mit anderen Christen, in Hauskreisen, zu Hause, wenn wir Menschen auch einladen vor dem Essen, sollten wir auch Lieder singen. Geistliche Lieder können auf zwei verschiedene Arten verstanden werden, entweder als improvisierte Lieder, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, aber ich meine, was mehr gemeint ist hier, ist, dass deren Inhalt mit der Heiligen Schrift übereinstimmen soll. Danksagung ist auch wichtig, sagt Paulus. Sagt jederzeit Dank für alles. Es soll unser Leben prägen. Und das nahm auch damals sowohl in den Gebeten als auch in den Liedern einen wichtigen Platz ein. Und das dritte, auch die dritte Aufforderung ist, ordnet euch einander unter. Und das werden wir auch im folgenden Abschnitt sehen, der sich dann mit den Regeln im Haushalt befasst, wie wir uns in der Familie, in der Arbeitswelt auch unterordnen sollen. Ich werde daher jetzt vorerst nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Ja, Christen sollten nicht zu selbstbewusst auftreten. Selbstbewusstsein und Charakterstärke ist etwas, was man heute sehr, sehr lobt eigentlich. Aber was die Schrift lehrt hier, ist, dass wir zwar Überzeugung haben sollen, aber nicht zu sehr selbstbewusst auftreten sollen. Und wir sollen nicht unbedingt darauf bestehen, dass jeder seinen Willen durchsetzt. Manchmal muss man auch einstecken und erlauben, dass der Wille des anderen sich durchsetzt, statt mein Wille. Wie Paulus den Gläubigen in Philippi erklärt, sollen wir die Interesse anderer über unsere eigene Interesse stellen. Und indem wir das tun, folgen wir dem Beispiel Christi, der sich selbst erniedrigt hat, sagt die Schrift, und gehorsam wurde, sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Verse 3 bis 8. Und diese Unterordnung, sagt Paulus, soll auch in Gottes Furcht geschehen. Warum? Weil Gott die Demütigen erhöht und er widersteht den Hochmütigen. Ich komme zum Schluss. Wir sehen also, dass der Gläubige zwar dazu aufgerufen ist, sich deutlich von der Welt abzugrenzen, dies jedoch nicht in einem Geist der Verurteilung oder der Verachtung gegen den Nichtgläubigen. Im Gegenteil, wir sind dazu aufgerufen, anders zu sein und auch zu zeigen, warum wir anders denken. Wir sind aufgefordert, Jesus nachzuahmen, der durch seine Worte und Taten versuchte, die Verlorenen zum Nachdenken anzuregen. Und das erfordert von uns, dass wir wachsam bleiben und in all unseren Handlungen stets nach dem Willen Gottes suchen und diesen Willen erkennen und tun. Möge Gott uns dazu helfen. Amen. Amen.